Eldo-Zeit 18. Eldoradio lebt mit dir. Jetzt im Konzentrat. Gesprächsstoff. Das Talkmagazin.
Ein Gespräch, ein Moderator, ein Gast. Der Gesprächsstoff heute mit Christian Beisenherz und
Michael Gantenberg.
Michael Gantenberg, Moderator, Autor, Komiker. Man könnte sagen, du bist vielseitig worttalentiert, oder?
Eine sehr schöne Umschreibung meines Schaffens. Vielseitig worttalentiert, habe ich auch noch nie so gehört. Aber ja, ich glaube, ich bin vielseitig worttalentiert.
Das werden wir jetzt mal uns 2 Stunden anhören. Michael Gantenberg zu Gast im Eldoradio Gesprächsstoff. Schön, dass du da bist und euch am Radio. Schönen guten Abend. Hurts, Wonderful Life. Schöner Titel zum Beginn im Eldoradio Gesprächsstoff.
Knackpunkte.
Das sind jetzt 10 Stichworte, die kriegt jeder Gast bei uns, Michael, auch du. Und die Bitte, auf jedes Stichwort eine kurze, kleine, spontane Reaktion zu geben. Hier ist das erste. Nordseeinseln.
Nordseeinseln sind das Gefängnis mit Idylle-Garantie.
Radio.
Mit das Beste seit der Erfindung von Kommunikation.
Fernsehen.
Das Zweitbeste seit Erfindung von Kommunikation.
Das Weltgeschehen?
Mit zunehmendem Alter immer weniger verständlich.
Buttrettler.
Für mich eine überbewertete Literaturfigur.
Der Grimme-Preis?
Etwas, was ich mir nie mehr nehmen lassen möchte.
Dein Lustfaktor?
Zurzeit 10.
Lustig sein, wir bleiben beim Thema.
Etwas, wovon man einigermaßen gut leben kann, wenn man es beherrscht.
Mädchen, die mit ihren toten Brüdern reden.
Sollte man unbedingt nachlesen.
Und schließlich, auf keinen Fall wirst du hier heute erzählen.
Meinen aktuellen Gewichtsstand.
Und das ist schon mal eine Wunschband von dir. Oasis. Mit einer sehr schönen Nummer, wie ich finde. I'm Out of Time. Da waren die beiden ja noch zusammen und konnten die Lieder alle noch singen. I'm Out of Time. Oasis bei Eldoradio. Ein Titel, der unserem Gast Michael Gantenberg richtig gut gefallen hat. Wie überhaupt diese Band? Warum?
Ach, ich glaube, ich mag Menschen, die so halb kaputte Biografien haben, die nicht so ganz glatt sind. Und Oasis hat eine Biografie, die zwischen grenzenlosem Hype und dem Wunsch, sich, glaube ich, selbst zerstören zu wollen, inklusive der eigenen Geschichte, daher waberte. Und das mochte ich immer sehr. Und ich mochte vor allem die Qualitäten dieser Band, wenn es darum ging, Stücke zu schreiben, richtige Stücke. Und Stücke, die einem so im Kopf bleiben, dass man das Gefühl hat, da ist eine Struktur dahinter, wo man sich vorher Gedanken gemacht hat und nicht erst am Tag der Veröffentlichung. Deshalb Oasis.
Wie kommt das, dass da zwei sind, die Brüder sind? Also ne, ein Fleisch und Blut, kann man sagen. Aber so überhaupt nicht miteinander können, obwohl sie musikalisch so wunderbaren Erfolg gemeinsam haben.
Ach, ich glaube, es ist die alte Kain und Abel-Geschichte bei den beiden. Ich habe am Anfang mal gedacht, die Plattenfirma denkt sich ein bisschen was aus, um eine Biografie zu haben, die sich von den Bands unterscheidet, die zur gleichen Zeit in die Charts wollten. Aber ich glaube, bei denen ist es in der Tat ein unfassbarer Streit gewesen mit der üblichen Nummer, wer hat das größere Schüppchen und wer hat das am Ende behalten und wen hat Mama lieber. Und all die Klischees, die man sich zum Thema Geschwisterliebe, glaube ich, vorstellen kann, die haben die beiden gelebt. Sehr radikal, am Ende eben zu radikal. Bis hin zur, ja, zum Schluss der ganzen Geschichte. Schade.
Bist du Einzelkind oder so Geschwister?
Ja, gute Frage. Ich bin Einzelkind, lebte aber Zeit meines Lebens, in anderen Worten, als ich jung war, immer von dieser Vorstellung, dass es auf dieser Welt nichts Schöneres geben kann, als Geschwister zu haben. Also ich war nicht gerne Einzelkind und habe das echt bereut, dass meine Eltern nicht gedacht haben, komm, so einen wollen wir nochmal.
Kam dadurch möglicherweise so ein bisschen dieses... ich denke mir was aus, ich werde kreativ, ich spiele mit Sprache, mit Gedanken, mit Geschichten.
Kann sein. Ich glaube, Einzelkinder haben immer das Bedürfnis, ihre Anerkennung nachhaltig einzufordern. Ich weiß, dass ich, als ich klein war, aus meinem Kinderfenster Lebensmittel meiner Mutter verschenkt habe an Kinder, weil ich das irgendwie genossen habe, dass die unter dem Fenster standen und kleine Fleischwurststückchen oder Süßigkeiten von mir in Empfang nehmen durften, um mich dann auch gleichzeitig noch mehr lieb zu haben. Das mag jetzt klingen wie eine Geschichte aus dem Bereich, ja, da ist die Eitelkeit wohl entstanden, aber so war es wohl. Und irgendwann dachte ich mir, Lebensmittel auf Dauer zu teuer, schreib doch was.
Also diese Fleischwurststückchen sind heute eher verbaler Art. Mhm. Wenn man sich so deinen Werdegang anguckt, ganz viele verschiedene Rollen, die du hattest, Radiomoderator, Comedy, Autor, Fernsehmoderator, Buchautor, Fernsehautor, die haben doch alle irgendwie gemeinsam, dass du was erschaffst. Gibt es irgendwie so eine Lieblingsrolle von diesen Rollen, die du hast oder hattest?
Ja, hört sich jetzt ein bisschen sehr anbiedernd an, aber ich fand eigentlich am allerbesten die Rolle des Radiomoderators, weil Radio fand ich tatsächlich so toll, dass ich dachte, das musst du dein Leben lang machen, aber ich hatte immer die Angst davor, dass man das nicht ein Leben lang machen darf, beziehungsweise machen kann, und habe dann angefangen, parallel dazu zu schreiben. Aber es war immer so dieses Gefühl, irgendwas erzählen zu müssen, und im Radio kann man das machen mit relativ wenig Aufwand, man muss sich nicht da hinsetzen und ein Jahr lang ein Buch schreiben, aber es war immer, weil ich nie festangestellt war, immer ein freier Moderator war, auch letztendlich gepaart mit der kräftigen Portion von Existenzangst. Und aus dem Grund musste ich diese Lieblingsrolle irgendwann mal verlassen, um andere Dinge zu tun. Aber sie haben sich ja letztendlich immer in dem gleichen Medium bewegt. Es war immer Unterhaltung, es war immer das Gefühl, in mir ja etwas erzählen zu müssen, ob nun in gedruckter Form oder in gesprochener, das war dann auch egal.
Dieses freien Dasein und dafür dann möglicherweise auch noch Studium abbrechen, das hat ja bestimmt deinen Eltern nicht gefallen, oder?
Das hat meinen Eltern überhaupt nicht gefallen, weil sie haben jahrelang dann irgendwann aufgehört, auch mich zu fragen, was mit meinem Studium ist, und haben es dann über meine Frau versucht und auf jeder, wirklich jeder Familienfeier meine Frau zur Seite gezogen und gesagt, du, der Michael, wie weit ist es denn und wird er denn nochmal fertig? Und irgendwann fehlten, glaube ich, auch ihr die Antworten, und es wurde zunehmend schwieriger, neue Antworten zu erfinden, bis hin zu diesem Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich glaube, Studium und ich, das ist es nicht. Und bei meinem Vater war es so, dass er erst dann seinen Frieden mit meiner Karriere geschlossen hatte, als dieser Preis kam. Und er dachte, also wenn er schon...
Grimme-Preis,
genau. Wenn er den Grimme-Preis bekommt, dann wird er schon okay sein, was er da so macht. Und Grimme-Preis ist ja auch fast wie ein Studium.
Und Eltern wollen aber doch ja normalerweise, dass die Kinder Lehrer werden oder Banker oder so. Irgendwas richtig Anständiges, wo man damals noch dachte, dass es anständig ist. Jetzt sind sie aber doch stolz auf dich.
Ja, irgendwo da oben sind jetzt beide im Himmel und schauen auf mich herunter und werden wahrscheinlich stolz sein. Doch, doch, sie sind auch stolz. Aber ich glaube, es wäre schon schön gewesen, wenn sie am Ende des Tages nicht hätten sagen müssen, unser Sohn ist abgebrochener Abiturient.
Welche brotlose Kunst hast du denn studiert? In Bochum, glaube ich, ne?
Ja, oh, Soziologie. Also das ist, glaube ich, das Ding, womit man in dieser Welt oder auf dieser Welt nie einen Job bekommt, der länger als 4 Wochen dauert und vielleicht sogar noch unbefristet. Soziologie ist etwas für Menschen, glaube ich, die viel reden wollen und in der Lage sein wollen, irgendwann mal 2 Seiten mit Sätzen zu füllen, die man erst nach 8-maligem Lesen versteht.
Aber hilft dir das nicht heute möglicherweise zu verstehen, wie die Welt funktioniert, wie Menschen funktionieren, ja, wie Zusammenhänge funktionieren und es dann einfacher macht, Bücher, Texte und anderes zu schreiben?
Ich habe mich sehr viel mit Migrationsbewegungen beschäftigt, damals im Studium, und kann heute noch eine Menge, glaube ich, darüber erzählen.
Aber es will keiner hören.
Nee.
Mein Ruin von Tokotronic im Eldoradio Gesprächsstoff. Michael Gantenberg ist zu Gast. Radiomoderator, Fernsehmoderator, Autor. Und wir wollen mal nicht über deinen Ruin, sondern über deine Anfänge reden. Deine Anfänge als Radiomoderator. Da warst du ja auch mal sonderbar eine ganze Zeit. Von 97 bis 2000. Das war damals bei dem relativ frisch gegründeten 1 Live beim WDR. Wie war die Arbeit da für so einen jungen Mann wie dich?
Wunderbar. Ich bin ja da angefangen mit dem wirklich absoluten Jugendalter von 35 und habe damals dem Wellenchef Gerald Baßen auch gesagt, bist du dir sicher, dass du so alte Menschen in eine junge Welle reinbringen möchtest? Und er meinte, ja, es wäre schon ganz gut, wenn diese jungen Menschen auch ein bisschen alte Erfahrungen hätten. Und die hatte ich ja. Und wir durften bei bei 1Live eigentlich Dinge tun, die man im Radio normalerweise nicht tut, nämlich improvisieren, professionell improvisieren und Dinge ausprobieren on air, die man, glaube ich, heute in diesen klassischen Formatradios nicht mehr tun darf, weil der, ich glaube, selbst die allerletzte improvisierte Moderation durchgetimt ist, bis zum geht nicht mehr mit einer Pointe am Ende über den Sender geht, die selbst mein Opa schon, glaube ich, besser hätte formulieren können. Aber sei es drum, zurück auf die Frage, es war wirklich eine Zeit, wo noch nichts richtig festgelegt war. Da haben sich Sendungen, glaube ich, im Laufe von Wochen entwickelt. Die waren vorher wunderbar konzipiert, sind dann aber mit ihrem Konzept on air gescheitert, um einem neuen Konzept Platz zu machen. Und irgendwann war die Sonderbar, die ich da gemacht habe, auch nicht mehr die Sonderbar, die sich mal irgendwann jemand ausgedacht hat. Und das war gut so.
Fragen wir ihn doch einfach. Gerald Baas, damals Wellenchef bei 1Live, hat es sich denn ausgezahlt, diesen unglaublich alten Mann von 35 Jahren zu engagieren?
Ja, nun war er ja schon zu dem Zeitpunkt ein bisschen erfahren. Ich kannte ihn ja schon über ein Vierteljahrhundert, nämlich ab 1984 oder 85 von WDR Radio Dortmund her. Da hat er eine Sendung moderiert, die hieß Tralafitti, und es gab auch so ein paar Fernsehsendungen im Lokalfernsehen, die hat er gemacht, über die möchte ich gar nicht weiter reden, weil das war alles sehr improvisiert und alles sehr experimentell, und da gibt es Szenen, verschweigen wir sie lieber.
Nein, du musst sie erzählen, ich wusste auch nicht, dass du jetzt überhaupt hier am Telefon bist, aber die legendäre Szene, wo ich vor laufender Kamera ein Jackett ausgezogen habe, weil mir so warm war und ich immer zum Schwitzen neigte und leider auch über sehen habe, dass an diesem Jackett natürlich das Mikrofon war. Das war großartig. Das werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen und möchte ich auch nicht vergessen.
Ja, und das waren all die Erfahrungen, die haben ihn dann prädestiniert, auch dann, als ich selber Wellenchef von 1Live wurde und aus dem alten Radio WDR 1 denn diese neue junge Welle für Nordrhein-Westfalen mit dem Team versucht habe zu konzipieren. Da musste er einfach mit diesen verschwitzten Erfahrungen unter den Achseln mit dabei sein. Und ich kann mich an eine Sonderbar zum Beispiel erinnern, da ist Michael Gantenberg völlig aus dem Ruder gelaufen und hat also es geschafft, im Radio über 2 Stunden lang in der Sonderbar jungen Menschen sozusagen Fahrunterricht zu geben, wie fahre ich ein Auto, und das hat also solche Bilder vor dem Auge erzeugt, dass man ganz sicher sein konnte, nach dieser Fahrstunde konnten sie Auto fahren.
Das war genau das, was ich damals so charmant an dieser Sonderbar fand, dass man Dinge tun durfte, die im Radio eigentlich keinen Sinn machen. Ich weiß, dass ich zum Beispiel auch, so viel ich weiß zumindest, den ersten öffentlich-rechtlichen Radiostriptease gemacht habe. Ich habe mich 2 Stunden lang ausgezogen, und wenn man das heute nochmal einem Programmverantwortlichen des Westdeutschen Rundfunks vorschlägt, wird es wahrscheinlich nicht möglich sein.
Nein, das geht auch nicht mehr, weil inzwischen wird ja Michael Gantenberg im nächsten Jahr 50, und da ist sozusagen ein Striptease von ihm vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv wie vor 25 Jahren.
Richtig. Er war. Im Radio könnte es aber doch noch gehen, oder? Okay, lassen wir diese Stöhnen so stehen. Oft sind ja die lustigsten Moderatoren, die kreativsten Moderatoren, die den Chefs dann auch so richtig Ärger einhandeln, die für aufgebrachte Anrufer sorgen und so. War der Michael einer von denen?
Nein, ganz definitiv nicht. Also den meisten Ärger hatte ich damals immer mit Jürgen Domian nachts um 1 mit seinen Themen und seinen Anrufen. Michael Gantenberg hatte einen ganz anderen Stil. Natürlich war das Motto von 1Live auch schräg, schrill, frech und unverwechselbar zu sein. Das hat er absolut erfüllt. Aber es war absolut geschmackvoll, immer bloß immer, sagen wir schräg einfach.
Ja, so sollte es auch sein. Ich weiß, dass ich zum Beispiel auch das Sorgentelefon machen durfte am Tag der Auflösung von Take That. Und das war natürlich für einen Menschen, der über diese Poster-Sozialisation und ich bewahre meine Schälchen im Bett auf hinausgewachsen ist, nicht ganz so einfach, sich wirklich tränenerstickte junge Stimmen anzuhören, die nicht damit fertig kamen.
Da wurde Michael Gantenberg zum Notfallseelsorger, ja.
Umso schöner, dass sie jetzt wieder zusammen sind, Take That.
Ja, ich finde, da fühlt sich der Kreis, genau.
Wenn man in so einer Aufbruchphase bei sowas Neuem wie 1Live damals dann mehrere Jahre zusammenarbeitet, bleibt man dann später auch noch im Kontakt, und ihr kanntet euch ja vorher auch schon.
Ja, der ist ja nach New York gegangen, da konnte ich ja nicht mit. Und Nein, leider nicht.
Ja, also wir haben schon mal zwischendurch, glaube ich, irgendwann mal gemailt oder
genau,
so.
Genau.
Es ist nicht ganz so, dass der Kontakt völlig abreißt, aber im Laufe eines Berufslebens, das bei mir jetzt ja auch schon vor 35 Jahre umfasst, lernt man so unglaublich viele Menschen kennen und hat mit denen zusammengearbeitet in den verschiedenen Stationen, dass man sich zwar an vieles immer noch erinnert, aber unmöglich eine ganz regelmäßige Kontaktpflege mit allen treiben kann, weil irgendwann kommt man dann gar nicht mehr zur neuen Arbeit. Ne?
Ich glaube, wichtig ist, sich nicht zu vergessen. Und irgendwann wird Gerald mich anrufen und sagen, wir machen jetzt eine junge Welle für 40er. Und dann sage ich, hör mal, ich bin jetzt gerade 50 geworden.
Nein, wenn wieder vier reformiert wird, dann machen wir ein modernes Programm für Senioren.
Wenn du siehst, Gerald, Michael Gantenberg, Grimme-Preis, Autor von Atze Schröder, erfolgreicher Romancier, macht dich das dann ein bisschen stolz, dass du denkst, hey, das war auch mal einer von meinen Leuten?
Nein, das ist seine Leistung. Jeder hat seine eigene Lebensleistung und da habe ich nicht viel damit zu tun. Und es gibt natürlich viele Menschen, mit denen ich im Laufe der Zeit zusammengearbeitet habe. Aus denen ist was geworden, das ist schön so. Aber vielleicht habe ich einen kleinen Beitrag dazu geleistet, indem ich Menschen immer versucht habe, einen Freiraum zu schaffen und zu verteidigen, in denen sie mal was ausprobieren konnten.
Ja, ich wäre an deiner Stelle mal nicht ganz so bescheiden, weil ich habe gerade im Vorgespräch, was ja leider nicht auf Sendung gegangen ist, oder Gott sei Dank, zwei Namen genannt, die mir schon ein bisschen mehr als so einen Freiraum gegeben haben. Und du gehörst da definitiv zu, weil die Kunst besteht darin, Menschen in ihren Talenten zu erkennen und zu sagen, okay, und das mache ich jetzt mal öffentlich. Und was daraus wird, das ist letztendlich Eigenverantwortlichkeit. Aber ich bin heute noch den Menschen dankbar, die mir die Chance gegeben haben. So pathetisch es klingen mag. Und das musst du jetzt ertragen.
Ja, dann werde ich es demütig zur Kenntnis nehmen und mich dafür bedanken.
Gerald Baas, damals Chef von Michael Gantenberg bei 1Live. Danke, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und danke fürs Gespräch. Und das sind die Killers. Human. Auch so ein Wunschtitel von Michael. I did my best to notice when Killers magst du ja ganz gerne, hast du dir auch gewünscht, aber die Nummer hast gerade gesagt nicht so richtig, ne?
Nee, weil ich klaue jetzt mal von einem Kollegen, diese Nummer ist eigentlich die Flippers auf Englisch.
Das ist verdammt bitter.
Ja, ist aber so.
Flippers und Killers klingt auch noch so ähnlich.
Du, wenn die das jetzt mal wirklich singen würden mit dem deutschen Text, ne, irgendwie, und die Fischer lachen immer noch, das ist so.
Du kannst nicht nur schreiben, du kannst auch singen.
Nee.
Großartig.
Ja, ja, gut. Das schneiden wir an der Stelle mal raus. Ach nee, ist ja Freitag, geht ja gar nicht mehr.
Reden wir über dich als Buchautor. Du hast gerade deinen zweiten Roman veröffentlicht, Zwischen allen Wolken. Ich habe den hier. Und ich habe mal so eine Szene angestrichen. Vielleicht liest du die einfach mal vor und dann reden wir drüber.
Ja. Der Blick zum Meer ist einzigartig. Aber wenn man ihn schon hat, seit man aus dem Fenster schauen kann, verliert auch sowas irgendwann an Faszination. Das Meer halt. Mal ist es da, mal nicht. Ebbe und Flut sind auch nicht das, was einen täglich hinter dem Ofen hervorholt.
Man ahnt schon, dieses Buch spielt auf einer Nordseeinsel, auf einer fiktiven Nördrum. Mhm. Und du warst jetzt gerade auf einer Nordseeinsel, auf Norderney und hast daraus gelesen. Wie reagieren die Insulaner, wenn du ihnen so ein kleines bisschen auch einen Spiegel vorhältst?
Überraschend positiv, weil in dem Buch alles, was die Insel selber betrifft, ja sehr charmant erzählt wird. Und ich nie das Gefühl habe, da auch die Insulaner vorgeführt zu haben, sondern sie sind eigentlich die Insassen einer touristisch attraktiven Idylle. Und das wissen die auch und da leben die auch von und die freuen sich darüber, dass man über sie schreibt. Wesentlich uncharmanter kommen ja die Urlauber weg in dem Buch, die auf dieser Insel ihren Urlaub machen.
Die Schippenlosen zum Beispiel.
Genau.
Ich kannte diesen Ausdruck gar nicht. Gibt's den da wirklich?
Nee, der ist von mir.
Okay.
Aber der beschreibt, finde ich...
Also Kinderlose sind das, ne?
Ja, Menschen, die noch nie eine Schippe gekauft haben, um am Strand mit den Kindern eine Burg zu bauen. Das sind die Schippen oder Schippenlosen, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ja. Und die haben natürlich ihre Probleme in diesem Buch. Aber wenn man da auch selbstkritisch genug ist, dann weiß man, wie man sich als Tourist verhält. Und das ist nicht immer so, dass die Einheimischen es prima finden, abgesehen davon, dass man Geld lässt in dem jeweiligen touristischen Ort.
Wieso hast du dich entschieden, eine Nordseeinsel als Ort der Handlung zu nehmen? Viele Urlaube da gemacht, viel da recherchiert oder Durch Zufall?
Letztere schon. Ich habe da recherchiert, weil diese Insel, die ich erfunden habe, ist ja eigentlich Norderney, aber sie heißt in dem Roman Nördrum, aus naheliegenden Gründen, die ich dir, sobald die Nachfrage kommt, dann auch erklären möchte. Aber ich habe mich für eine Insel entschieden, weil sie die einzige Möglichkeit beinhaltet, auf ein Aquarium draufzuschauen, auf ein schönes Gefängnis, wie ich immer so schön sage. Weil links herum ist Wasser, man kann nicht abhauen und man kann trotzdem einen Blick von oben auf diese Menschen werfen und gucken, wie die versuchen, ständig die maximale Dehnbarkeit dieses Gefängnisses auszuprobieren.
Hauptfigur ist eine 18-jährige Abiturientin, Gesa, die kommt einfühlsam, sehr wirklichkeitsnah, sehr echt rüber. Du hast eine Tochter ungefähr in dem Alter, glaube ich, ein paar Jahre älter. Hast du dir da Tipps geholt, wie so eine 18-, 19-Jährige denkt, fühlt oder wie kamst du da drauf?
Ja, klar, meine Tochter sicherlich hat einiges dazu beigetragen, schreiben zu können, wie ein 19-jähriges Mädchen denkt und wie sie handelt. Aber noch interessanter als die Vorlage meiner Tochter fand ich, dass dieses Alter so eine Schnittstelle ist zwischen zwei verschiedenen Leben fast schon. Auf der einen Seite glaubt man als 19-jähriger Mensch, alles schon im Kopf zu haben, auch schon alles erlebt zu haben und den Rest nur noch abarbeiten zu müssen. Und die Wahrheit ist natürlich genau der Gegenentwurf. Man hat das meiste eben nicht erlebt. Man hat auf die meisten Fragen keine Antworten, obwohl man glaubt, sie zu haben, und wird plötzlich in Situationen hineingeworfen, wo dann plötzlich auch die Antworten fällig sind. Und dann merkt man, dass man tatsächlich kurz davor ist, erwachsen zu werden. Und das kann man nur beschreiben, wenn man in diesem Alter unterwegs ist. Weil danach kommt, glaube ich, dieses Abgefuckte schon. Dann weiß man, wie man zu denken hat. Dann weiß man, wo die Katastrophen des Lebens liegen oder auch das Glück. Aber mit 19 ist, glaube ich, alles nur so eine Ahnung und noch nichts Erlebtes.
Wie viel von dem 18-, 19-jährigen Michael stecken in Gesa?
Sehr, sehr viel, sehr, sehr viel. Weil ich auch diese Hybris hatte, tatsächlich schon auf alles eine Antwort zu haben. Und die Wahrheit war, die richtigen Klopper des Lebens, wie man hier, glaube ich, so schön sagt, die kamen dann erst noch. Und da fehlen mir wirklich an vielen, vielen Stellen Antworten. Und die habe ich mir jetzt in dem Buch selber so gegeben, beziehungsweise abgearbeitet.
In dem Buch liegen Tragik und Komik relativ dicht beieinander. Es geht um den Tod des Bruders von Gesa. Es geht um unglaublich skurrile Figuren, die sich so rund um Gesa scharen. Die Oma, die Tante, der Onkel. Wie schaffst du es da, die Balance zu halten zwischen Tragik und Komik?
Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, weil ich mir das normale Leben vorstelle und immer wieder festgestellt habe, auch so im Rückblick, dass Komik und Tragik eigentlich immer parallel laufen. Es gibt diesen Lehrbuchsatz fürs Drehbuchschreiben, der lautet: Komödie ist gleich Tragödie plus X. Und genau so ist es. In dem Moment, wo ich gerade etwas wahnsinnig Schlimmes erlebe, muss ich nur nach links gucken und sehe, wie ein junger Vater sein Kind herzt. Oder sehe rechts, wie ein junges Pärchen sich gerade leidenschaftlich mit dem Austausch von Körperflüssigkeiten beschäftigt. Währenddessen ich gerade leide. Und wenn man das so im Kopf hat, dann weiß man, dass das Leben genauso konzipiert ist und auch genauso konzipiert sein muss, dass nämlich Tragik und Komik sich ständig die Waage halten. Man könnte es, glaube ich, sonst nicht ertragen, weder das eine noch das andere. Und wenn man das im Kopf hat, dann weiß man, dass man eine Geschichte auch genauso schreiben muss, wenn man das Thema wählt. Dass man nämlich alles als Parallelität der Ereignisse beschreibt. Und genau so ist es.
Wenn man wie du dann hier ein Buch wirklich mitten aus dem Leben schreibt, heißt das ja auch, dass du eigentlich immer mit ganz offenen Augen durchs Leben gehen musst, weil du all diese Dinge aufnehmen musst, auch als Material ja möglicherweise nutzen kannst. Schaltet man da auch mal zwischendurch ab und sagt, nee, ich will jetzt einfach nicht darüber nachdenken, was könnte diese Szene jetzt für ein neues Buch, für eine neue Szene bedeuten?
Ja, ich glaube, bei mir ist schon dieses Stadium erreicht, wo ich gar nicht mehr abschalten muss, sondern wo so eine Art Autopilot läuft, der maximal 8 Stunden während der Nacht ausgeschaltet wird. Aber ansonsten habe ich auch nicht das Problem, mir ständig nach Überlegungen zu machen, kann ich das verwerten oder nicht, sondern ich tue es einfach. Ich habe das Gefühl, das ist einfach so das Leben, was ich lebe, und das kann man und sollte man dokumentieren, in welcher Form auch immer. Jeder Mensch, ob er nun schreibt oder nicht, oder ob er im Radio ist oder anderweitig sich versucht auszudrücken, speichert Leben ab. Und es liegt an ihm, ab und zu mal zu gucken, was auch auf der Datei sich angesammelt hat. Und das mache ich dann eben fast rund um die Uhr.
Gab es diesen Augenblick, wo du gesagt hast, so, das, was ich jetzt abgespeichert habe, das will ich jetzt mal nicht in Szenen, nicht in ein Drehbuch, nicht in eine Comedy, sondern in einen Roman packen? Ich meine, diese Entscheidung, ich schreibe jetzt einen Roman, trifft man ja nicht mal eben so beim Frühstück.
Ja, da gab es aber auch so einen Sachgrund, der dazu geführt hat, dass ich ein Buch geschrieben habe, also mein erstes, weil ich hatte irgendwann einfach mal die Nase voll von diesen Menschen bei den Fernsehsendern, die allesamt auf ihren Tischen eine gigantische Kristallkugel stehen haben und da reinschauen und genau wissen, was der Zuschauer demnächst sehen möchte. Das ist aber nicht immer das, was ich erzählen wollte. Und irgendwann dachte ich mir so, und jetzt schaffst du dir diese Autonomie und schreibst genau das auf, was du gerne schreiben möchtest und veröffentlichst das auch und stehst dann auch in der Konsequenz in der Verantwortung dafür ein, was du da halt geschrieben hast. Und das ist bei Büchern in dieser Form möglich, das ist im Fernsehen nicht mehr möglich. Und das war für mich einfach mal eine Auszeit von Fremdbestimmern.
Und da war es dir dann auch erstmal egal, ob du einen Verlag schon im Rücken hattest, der dich dann ja auch wieder irgendwie fremdbestimmt, weil auch die haben ja ihre Kristallkugel mit den Zahlen.
Ja, aber interessanterweise ist es bei Buchverlagen so, und da kann ich gar nicht genug lobpreisen, dass die den Autor wirklich noch mit einer unfassbar großen Form von Respekt begegnen. Für die ist der Autor derjenige, der einem Verlag die Möglichkeit gibt, Verlag zu bleiben. Beim Fernsehen ist es so, dass der Autor einer von vielen ist, der dankbar sein muss, dass das Fernsehen überhaupt gibt. Beim Verlag war es in der Tat so, dass ich nach dem ersten Exposé meines ersten Romanes sofort einen Zuschlag bekommen habe und dann schreiben durfte. Das Einzige, was wirklich verändert wurde, und das auch zu Recht, waren einige grammatikalische Fehlversuche.
Das ist ja okay, das kann man machen, ne?
Ja, das war wirklich, also im Nachhinein, eine sehr, sehr autonome Arbeit, die ich nicht mehr missen möchte.
Ich habe noch eine Szene aus Zwischen allen Wolken, aus deinem aktuellen Roman rausgesucht. Grammatikalisch ist die absolut korrekt und um Fernsehen geht's auch und um eine unglaublich sympathische Oma, Oma Insa, Gesas Oma.
Oma Insa schaute nur in ihrem Bademantel mit dem schrecklichen Rautenmuster und dem seit Kriegsende ausgefransten Saum fern, während sie ihre Füße in einem alten Schmorbratentopf badete. Den Bademantel trug sie nicht etwa aus Gründen der Bequemlichkeit, sondern weil sie der Meinung war, dass es die im Fernseher nichts angehe, wie sie ordentlich ausgezogen, ich sag immer an der gleichen Stelle ausgezogen, angezogen aussieht. Und dass ihre Trauerkleidung erst recht nur für die Insulaner und ihre Gäste bestimmt sei und eben nicht für die Veranstalter dieses fürchterlichen Abendprogramms.
Zwischen allen Wolken, so heißt der Roman von Michael Gantenberg. Zu Gast im Eldoradio Gesprächsstoff. Madcon war das. Glow. Wir haben gerade, Michael Gantenberg, über dein Buch gesprochen, dein aktuelles Zwischen allen Wolken, und du schreibst ja auch Drehbücher. Eigentlich viel mehr als Romane. So ein paar Beispiele. Drehbuchautor von Nikola warst du mit Marile Milovic. Hast Episoden geschrieben für Mein Leben und Ich. Das war diese Serie mit Wolke Hegenbart, wo sie die Tochter spielte mit sehr absurden Eltern, die eigentlich ihre Eltern immer ein bisschen erziehen musste und auf die aufpassen musste, dass die nicht völlig abdrehen. Auch zwei Folgen für Unter Verdacht mit Senta Berger. Also ganz viele Drehbücher schon geschrieben. Ist Drehbuchschreiben sowas völlig anderes als Romanschreiben?
Ja, das ist was ganz anderes. Also Drehbuchschreiben hat viel mit industriellem Schreiben zu tun. Es gibt ja in der Regel eine Vorlage, es sei denn, man hat die Vorlage selber erfunden. Das war bei Ritas Welt und bei Alles Atze Gott sei Dank der Fall. Aber bei den anderen Sachen bekommt man ein sehr starres Konzept oder Korsett eigentlich vorgegeben und muss dann dieses Korsett mit Fleisch füllen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da fügen dann sehr, sehr viele Menschen ihre Meinung hinzu und man ist letztendlich ausführender. Klar, ich habe bei vielen Drehbüchern auch so die eigene Vision gehabt, eine eigene Geschichte. Natürlich auch so eine Dialogstruktur, die man im Kopf hat. Aber es ist schon so, dass man da nicht als Einzeltäter unterwegs ist und auch in einem sehr, sehr engen Zeitraster arbeiten muss, weil zwischen der Auftragserteilung eines Drehbuches und der Realisation liegt ein ziemlich festgeklöppelter Zeitrahmen, den man auch bitte einzuhalten hat, weil sonst nicht gedreht werden kann, bis hin dann auch zur Mitsprache von Schauspielern, die nach der Abgabe der letzten Fassung plötzlich sagen, so spreche ich nicht und ich sehe mich in der Figur nicht, und dann schreibt man das nochmal um. Also man ist einfach fremdbestimmt, und es klingt jetzt wie moderne Sklaverei, das soll es auf gar keinen Fall sein. Es ist schon eine tolle Arbeit, aber es ist eine Arbeit, die ja weniger mit dem künstlerischen Dasein zu tun hat, was man so als Autor sich erträumt, sondern es ist einfach eine Arbeit im Team, am Set, mit Leuten, die manchmal auch eben glauben, es besser zu können als du.
Hast du, wenn du Drehbuch schreibst, schon die Rolle genau vor Augen, den Schauspieler, die Schauspielerin vor Augen? Die sind ja teilweise dann wahrscheinlich noch unbekannt.
Also manchmal ist es so, dass ich vor allem bei Neuentwicklungen schon ziemlich konkret weiß, was ich da eigentlich gerne haben möchte in der Besetzung. Aber auch da hast du als Autor nur ein begrenztes Mitspracherecht. Es gibt natürlich Figuren, die sind so beschrieben, dass eine Physis quasi sich aufdrängt, dass man weiß, das ist ein Mensch, der 1,90 groß sein sollte und breitschultrig und auf gar keinen Fall ein Leptosom. Aber es gibt auch manche Figuren, wo ich konkrete Namen im Kopf habe und die dann auch ins Spiel bringe. Und in Anführungszeichen, je erfolgreicher man wird, desto größer wird auch dein Mitspracherecht und auch die Zuversicht der jeweiligen Sender zu glauben, dass dieser Autor sich auch Gedanken gemacht hat. Und das musste ich mir dann doch relativ lange erarbeiten. Jetzt ist es schon so, dass ich in vielen Produktionen auch durchaus mal dann sagen darf, dass ich auf gar keinen Fall Veronika Ferres hätte.
Mir ist so eine Parallelität aufgefallen zwischen Gesa in Zwischen allen Wolken und zwischen Alex aus Mein Leben und ich. Ich habe den Eindruck, während des ganzen Lesens dieses Buches hatte ich nie ein Bild von Gesa vor Augen. Und wenn, dann war das irgendwie ein ganz verschwommenes und ich habe lange überlegt, woran erinnert die mich? Und als ich dann las, dass du Mein Leben und ich mitgeschrieben hast, dachte ich, ja genau, Alex, dieses Patente, dieses nachdenklich durchs Leben gehen, dieses auch mal einen lockeren Spruch raushauen, dieses die Erwachsenen, was die in ihrer Welt, so will ich nie werden. Das war mir sehr, sehr ähnlich. Ist das so ein Typ, junge Frau, wo du sagst, das sind die, denen die Zukunft gehört, die fördere ich damit auch, die bringe ich nach vorne in meinen Büchern?
Ja, erstmal gehört dir die Zukunft, weil du bist der Erste, der diese Parallele überhaupt erkannt hat. Ja, das ist in der Tat so. Also Wolke Hegenbart bzw. Alex stand schon ein bisschen im Raum, als es darum ging, so einen, ich sag's mal despektierlich, Mädchentypus zu beschreiben. Es sind ja keine Mädchen, sagt niemand zu einem 19-jährigen Mädchen. Also zu dieser jungen Frau, der Heranwachsenden, der Coming-of-Age-Protagonistin. Es war so, dass ich diesen Typus einfach interessant finde von 19-Jährigen, die tatsächlich so eine Chuzpe haben, das Leben auch zu verlachen, sich analytische Gedanken zu machen, die zum Teil so umwerfend brillant sind, wie umfassend doof. Also das findet ja alles statt. Es gibt manche Betrachtungen, also auch von Gesa, die ich als Erwachsener, wo ich sage, ja, so kann man die Welt sehen, wenn sie sagt, das Schicksal ist ein mieser Feigling. Ja, das ist so ein Satz, den man als 19-Jähriger, glaube ich, gerne mal raushaut, der aber mit 39 dann tot ist, weil man weiß, Schicksal mieser Feigling. Also wer immer noch mit 39 in Metaphern denkt, hat, glaube ich, den Absprung verpasst.
Oder ist Drehbuchautor.
Oder ist Drehbuchautor. Aber ich mag das, wenn junge Menschen Dinge erzählen, über die ich selber nachdenken kann, die mich dann umhauen, weil ich das Gefühl habe, dass sie mich verblüffen oder mich selber zum Nachdenken bringen oder mich daran erinnern, dass ich vielleicht auch manchen frischen Blick verloren habe auf das Wesentliche und dann, wie ich auch eingangs schon gesagt habe, selber abgefuckt genug bin, um alles erklären zu können und erklären zu müssen. Das sollte man auch als Erwachsener nicht tun.
Hast du so in Runden, wenn man mal beim Bier zusammensitzt oder bei Chips und Cola, oft junge Menschen um dich, mit denen du redest, die dir dann auch Vorbilder sein können oder wo du so einen Einblick kriegst, wie junge Menschen heute ticken?
Ja, ich habe eigentlich relativ viel Kontakt mit jungen Menschen und hoffe, dass ich dieser Gefahr des Berufsjugendlichen entgegenwirke, weil es eigentlich unerträglich ist, wenn 49-Jährige plötzlich anfangen, über beispielsweise musikalische Tendenzen auf dem englischen Single-Markt zu diskutieren und auch zu missionieren. Aber ich interessiere mich einfach noch sehr für diese Dinge und habe das Gefühl, zumindest was diesen Teilaspekt meines Körpers und meines Geistes angeht, noch jung geblieben zu sein, ohne mich da aufdrängen zu wollen. Wenn es irgendwann soweit ist, dass man sagt, komm, jetzt geh mal rüber zu WDR 4, das ist dein Gebiet, dann werde ich das trotzdem nicht tun, aber mich höflich verziehen.
Vieles von dem, was wir hier heute musikalisch gehört haben schon, stammt so aus deiner Plattenkiste, aus deiner Wunschkiste. Das hier jetzt nicht, aber es ist was, was so aus der Zeit kommt, wo du jung warst. Viel zu heiß heißt die Nummer, passt ja auch zu diesem Sommer jetzt gerade nicht mehr so ganz, aber die letzten Wochen und ist von Herne 3. Kennt von euch wahrscheinlich kein Schwein mehr, sollte man sich aber auf jeden Fall mal anhören. Die kommen auch in der Tat daher, wie sie heißen, aus Herne, hier aus der Nachbarschaft. Das fängt bei dir als Klang. 18.57 Uhr am Freitagabend bei Eldoradio. Das war jetzt fast schon die erste Stunde Eldoradio-Gesprächsstoff mit Michael Gantenberg. Es folgt eine zweite und wir werden über Eva Herrmann reden. Freust du dich?
Oh, Ja, ich hoffe nicht, dass sie auch noch zugeschaltet wird, weil dann müsste ich hier ein paar Dinge erzählen, die sie wahrscheinlich nicht gerne hören möchte. Aber bin in jedem Fall gespannt auf die Frage.
Das erfahren wir, ob sie zugeschaltet wird. Gleich nach 19 Uhr hier bei Eldoradio. Und bis dahin gibt es erstmal noch was von Block Party. Auch so eine wirklich schöne, tanzbare Nummer.
Absolut. Flux.
Eldo-Zeit 19. Eldo-Radio lebt mit dir. Jetzt im Konzentrat. Gesprächsstoff. Das Talkmagazin.
Den Gesprächsstoff liefert heute der Autor und Moderator
Michael Gantenberg.
Und die Fragen dazwischen, die versucht Christian Beisenherz zu stellen. Guten Abend zusammen. Einige Beispiele von Facebook-Einträgen habe ich rausgesucht von unserem Gast Michael Gantenberg. Zum Beispiel schreibt er: Gegen das Vergessen, früher war die DDR eine Problemzone. Oder: Wenn die Welt am Abgrund tanzt, darf ich dann die Musik auflegen? Oder auch: Glück gehabt. USA finden riesige Rohstofflager in Afghanistan. Endlich geht es nicht mehr nur um Menschenrechte. Um bei dem Titel Bulletproof von gerade zu bleiben, wer sich deinem Humor in den Weg stellt, sollte eine kugelsichere Weste anhaben. Ne?
Ich glaube, wenn ich solche Dinge formuliere, dann müssen sie treffen. Und dann sollten sie auch da treffen, wo man eine gewisse Wunde hinterlässt. Und wenn es nur die Wunde des Nachdenkens ist. Und das schafft ja Satire, jedenfalls sollte das ein Flug von Satire sein, besser als manche Nachricht, weil sie böser sein kann, weil sie zynischer sein darf und weil sie auch zynischer sein muss.
Jetzt hatten wir am vergangenen Wochenende die schreckliche Katastrophe bei der Love Parade. Das ist ein Thema, über das man mit Sicherheit keine zynischen Bemerkungen macht. Und dann kommt jemand wie Eva Herrmann daher, schreibt einen unfassbar dummen Artikel auf einer Verlagsseite, der sich rasend schnell im Internet verbreitet, wo sie so ungefähr sagt, das war Sodom und Gomorra da, Sex und Drogen und Alkohol, und im Grunde war das eine höhere Macht, die da Gerechtigkeit gespielt hat. Und da kommt dann der Punkt, wo dann der Zyniker dann doch eigentlich wieder eingreifen muss, oder?
Ja, da würde ich mal spontan formulieren, dass Eva Herrmann den Tunnelblick verdient. Das würde ich, glaube ich, gleich schreiben. Damit sie mal weiß, was es bedeutet, mit solchen Vergleichen wie Sodom und Gomorra an das Thema heranzugehen. Ich bin, was Eva Herrmann angeht, ohnehin nur noch fasziniert darüber, wie ein Mensch es schaffen kann, wirklich in allen Absurditäten des Denkens gut beheimatet zu sein und den Blick für das Wesentliche tatsächlich komplett verloren zu haben. Jemand, der aus einer öffentlich-rechtlichen Schule kommt, der tatsächlich mal Nachrichten, wie ich finde, sehr, sehr professionell verkauft hat und plötzlich anfängt, sich Nachrichten zu delirieren. Also da ist ja nichts mehr, also nicht nochmal ansatzweise Realitätsbezogenes drin, sodass ich das Gefühl habe, diese Frau muss einem fast schon leid tun.
Diese Auseinandersetzung mit dem Tagesgeschehen, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, die wird ja nun als Drehbuchautor, als Romanautor ein bisschen kürzer kommen. Da bieten dann neue Medien, wie zum Beispiel Facebook, aus dem ich gerade vorgelesen habe, ja Möglichkeiten. Ist das so eine Spielwiese, die du dir jetzt langsam so eröffnest, erarbeitest und sagst, da kann ich so mein tagesaktuelles Ding auch machen?
Ja, es ist vor allen Dingen ein Surrogat für etwas, was ich mal hatte. Wenn man tatsächlich es gewohnt war, in bestimmten Sendeformen Dinge auszudrücken, die man ausdrücken möchte, und das hat man plötzlich nicht mehr, dann ist Facebook und Twitter vielleicht nicht mehr ganz so, das war mal eine Phase. Aber Facebook, ein Medium, das man wie eine Spielwiese betreten kann. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht ständig selber abgrast. Also bei Facebook neige auch ich dazu, dann gelegentlich Dinge zu schreiben, die man nicht schreiben sollte, weil es aber auch nichts kostet und weil man das Konsumentenverhalten ja auch freiwillig an den Tag legen muss, also es wird ja niemand gezwungen, das zu lesen oder zu kommentieren, glaube ich, darf man da tun und lassen, was man will. Ich finde es sehr schön, weil ich eigentlich den ganzen Tag vor meinem Computer sitze und sehr viel lese, also auch in aktuellen Meldungen, und die dann unfassbar gerne schnell bearbeiten möchte. Mhm. Und das kann ich natürlich nur bei Facebook. Wenn ich heute nicht hier säße, sondern woanders, hätte ich garantiert auch schon wieder irgendwas gelesen, was mich wahnsinnig macht. Und das hätte ich auch dann sofort gepostet, wie es so schön heißt. Das kann ich natürlich nicht mehr im Radio und zurzeit auch nicht mehr im Fernsehen. Von daher muss Facebook jetzt eben dann mal herhalten.
Macht es dir dann Freude, wenn nach ein paar Minuten dann schon die ersten Gefällt-mir-Buttons angeklickt wurden, die ersten Kommentare kommen und du siehst, aha, dann nehmen meine Sachen Leute wahr, da setzen sich damit auch wieder Leute auseinander, du hältst Kontakte dadurch?
Ja, wenn wir jetzt schon beim emotionalen Outing sind, es macht mich schlicht wahnsinnig, wenn ich überhaupt keinen Kommentar bekomme. Weil ich dann immer denke, ach Gott, das war wahrscheinlich dann doch nicht so schön, was du da geschrieben hast. Oder da haben die Leute gedacht, wie billig. Wenn dann aber welche sagen, gefällt mir oder sogar noch sagen, Wahnsinnseinfall, dann klar, dann geht die kleine Eitelkeitsspirale hoch und man denkt sich, super. Wenn man dann aber so ein paar Minuten später darüber nachdenkt, was es einem jetzt gebracht hat, also natürlich keinen finanziellen Vorteil, man hat da voll nicht gelebt und man sich dann darauf besinnt, dass man eigentlich am Tag auch Dinge tun sollte, die, ich sag mal so, das Grundeinkommen sichern, dann gehört da Facebook natürlich nicht zu. Ich glaube, in dem Moment, wo man plötzlich für jeden Kommentar oder jedes Gefällt mir einen Cent bekommt, dann wäre ich noch eifriger unterwegs.
Flatter und so, diese Systeme gibt es ja schon, ja, dass du das dann anklicken kannst. Müsstest du
ja
einbauen.
Ja, ich mach das. Nee, ich glaube nicht. Dann ist auch der Spaß vorbei.
Das stimmt. Lass uns mal ein paar Nachrichten der letzten Wochen nehmen und du darfst sie dann gerne satirisch ein bisschen einordnen. Mhm. Bundespräsident Köhler zurückgetreten.
Ja, ich hätte mir eigentlich einen Gaukler gewünscht, habe ich auch geschrieben. Stattdessen kriegen wir den Christian im Wulfpelz. Also ich finde, der erste Bundesheinche. Aber mal sehen, was er macht.
Angeblich soll ja der Spiegel mit seinem Artikel über Horst Lübcke dazu beigetragen haben, dass er zurückgetreten ist. Glaubst du sowas?
Nein. Ich weiß aus dem unmittelbaren Umfeld von Horst Köhler, jetzt darf man es ja, glaube ich, auch sogar öffentlich sagen, als er noch bei der Bank in New York war, dass 90% seiner Mitarbeiter die Bäckerfaust gemacht haben, als er gegangen ist.
Das weißt du aus dem unmittelbaren Umfeld?
Ja.
Du kennst da Menschen?
Ich kenne da Menschen, die mit ihm gearbeitet haben und Horst Köhler war kein guter Chef.
Das lassen wir mal so stehen. Zweite Schlagzeile. Weltmeister Italien packt die Vorrunde nicht.
Großartig. Wer so langweilig spielt wie Italien und proklamiert, dass es Gerichte gibt, die al dente sind, dann wünsche ich mir auch ein al dente im Fußball. Und das war nicht al dente, das war komplett weich gekocht und deshalb ciao ragazzi.
Und dann Jubel, als du hörtest, Löw macht weiter?
Ich habe mich gefreut für die deutsche Textilindustrie, weil es entweder eine Möglichkeit gibt für deutsche Mode.
Wunderschöne Designer. Blaue Pullover.
Ja, ja, ja. Die heißen ja jetzt nicht mehr Pullover, sondern Löwchen.
Ach, schön. Mhm. Ja. Wer soll denn Kapitän werden? Oder bleiben?
Jeder, der lahm im Raum rumsteht.
Okay. Schlagzeile. Berliner Koalitionäre beschimpfen sich als Gurkentruppe.
Ja, endlich mal eine Form von Selbsterkenntnis, die ich unterschreiben kann.
Koch, Rüttgers, Wulff, von Beust, alle Männer weg, Angie allein zu Hause.
Ja, ich glaube, der letzte Mann, der ihr noch geblieben ist, ist ihr Ehemann. Und ich glaube, auch das ist eine Frage der Zeit, weil sie ja jetzt schon mit ihm zusammen im Hosenanzug in Bayreuth aufläuft und ich nicht das Gefühl habe, mich zu fragen, wer von den beiden ist eigentlich er.
Der Mann von Angela Merkel trägt Hosenanzug?
Nein, sie. Da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Sie hat ja im letzten Jahr in Bayreuth nochmal gezeigt, woher die Alpen ihren Namen bekamen. Aber in diesem Jahr hochgeschlossen. Ich frage mich, warum.
Ja, Wahlplakate wurden damit ja auch gemacht.
Später, ja.
Wunderbar. Phoenix sind das. Musik aus Frankreich. Listomania. Der Eldoradio-Gesprächsstoff am Freitagabend. Michael Gantenberg ist zu Gast, Autor unter anderem. Und mich würde interessieren, wie das so unter euch Autorenkollegen ist, wenn du andere Kollegen triffst, sei es Drehbuchautoren oder Buchautoren. Ist das viel Konkurrenzdenken, viel, der ist gerade besser als ich, oder ist das eine große Familie?
Ach, große Familie wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber ich habe Respekt vor Leuten, die tolle Arbeit leisten und das sage ich denen dann auch gelegentlich. Und die keine tolle Arbeit leisten, denen sage ich das dann eben nicht. Also ich bin auch ein guter Verdränger. Aber es ist schon so, dass dieser Markt sehr, sehr stark umkämpft ist und es immer weniger Möglichkeiten gibt für fiktionale Stoffe, sie zu verkaufen und dementsprechend ist auch die Konkurrenz. Aber ich glaube nicht, dass ich einer der großen Verdränger bin, der Menschen vom Markt fegt mit seinen Bemerkungen.
Stimmt das, Micky?
Das ist natürlich, also das mit der großen Familie, das zu leugnen, ist natürlich schon eine Unverschämtheit. Er ist ja wie eine Mutter für mich eigentlich.
Ach was?
Ja, ja.
Ja. Ich hatte mir deine Mutter immer ein bisschen anders vorgestellt.
Na, guten Tag, hallo.
Ja, Micky Beisenherz, ich flippe aus, ey. Das Problem ist, wir haben virtuellen Kontakt, aber wir sehen uns so selten. Und jetzt ausgerechnet im Radio sieht man sich quasi.
Ja, aber das liegt doch an deiner Lesetour. Wie läuft's denn? Macht Spaß?
Ja, es macht Spaß, es macht Freude. Es macht auch vor allen Dingen Spaß, wenn man in einem Saal von einer Kapazität von 500 Leuten sitzt vor 100 Leuten und dann noch auf einem Thron und erahnt nur Menschen im Saal. Das war jetzt in Berlin, wenn du darauf anspielst. Das war wirklich ein Erlebnis der ganz besonderen Art.
Ja, ist doch schön. Ne? Also eine Lesetour ist doch eine feine Sache. Da kommst du wenigstens auch mal ein bisschen rum, dass du da nicht immer in deinem Soest...
Absolut richtig, ja, genau. Und meine Bädertournee, auf die du sicherlich auch noch ansprechen möchtest.
Ist das diese Tournee, wo du dich von Leuten waschen lässt? diese Bädertournee?
Ja, genau. Das...
Ja, nee, finde ich ja gut. Also ich freue mich ja. Also ich habe ja Zivildienst gemacht und kann nur sagen, auch ich hatte immer nur zufriedene Kunden. Nimm am besten selber deinen eigenen Schwamm mit, weil du weißt ja dieses Fremdmaterial, womit die dann da... Komm. Ne?
Lösen wir das kurz auf. Micky Beisenherz ist am Telefon. Der heißt vorne wie mein Gast, hinten wie ich. Das liegt daran, dass wir Cousins sind und ihr zwei Kollegen, Autoren nämlich.
Das ist richtig.
Na? Absolut richtig.
Ihr seid ja gerade beide mit einem eigenen Buch auf dem Markt. Zwischen allen Wolken haben wir gerade von Michael schon gehört. Und bei dir ist es die Bedienungsanleitung Mann. Wer steht denn gerade besser im Amazon-Verkaufsranking?
Das weiß ich gar nicht so genau.
Du guckst das doch jeden Tag dreimal nach.
Ja, selbstverständlich. Aber da sind derartige Schwankungen, dass ich da muss man ja schon eine Reisetablette nehmen irgendwie. Also es ist, ich kann es nicht genau sagen.
Ich kann es sagen. Ja, du warst heute Morgen, also am Freitagmorgen warst du noch vor mir.
Ach, guck mal.
Aber es gab natürlich auch Tage, wo ich vor dir war.
Was? Das ist ja wohl nicht zu fassen. Ja. Ich werde sofort bei Amazon und bei dem Chef.
Wobei dein Buch...
Noch in Amazon anrufen und mich da so...
Ja, kannst du dich auch in meinem Namen beschweren. Aber bei deinem Buch sowieso, ich meine, wir stehen außer Konkurrenz. Du hast ein Buch geschrieben, wo man das Ende verraten darf, ohne den Kaufimpuls zu zerstören.
Das ist richtig.
Das ist bei mir nicht der Fall.
Ja, das ist wohl wahr. Aber du warst mir ja bei der Erstellung dieses Buches ja auch, standst mir ja als erwachsener Freund, standst ja mir zur Seite. Und man könnte ja fast sagen, wir hätten es zusammengeschrieben.
Ne? Sag ruhig Mutter, mentale Mutter.
Du hast ja mit Rat und Tat warst du ja da und gewährtest mir Einblick in das Leben von Männern, ich sag mal, gefühlt jenseits, also...
Sag euch, Männer, die sich waschen lassen.
Und das ist ja nicht ganz unwichtig, weil dieses Buch ist ja auch letzten Endes ja nicht nur für Männer unter 30, sondern ja auch für Männer, ne?
Also, wobei man festhalten sollte, dass auch du kein Mann unter 30 mehr bist. Ich glaube, der Michael ist 3 Jahre älter als du, ne?
Ja,
Konntest du denn von dem jetzt im Prozess des Schreibens noch richtig was lernen?
Ja, selbstverständlich. Der hat mir da ja Einblicke gewährt, die ein testosteronschwangerer Jungspund wie ich ja überhaupt nicht, da gibt es ja gar keine Erfahrungswerte und da hat er mir schon einige Sachen, auch so im Umgang mit Frauen und so, ich war beeindruckt. Also er ist ja nicht umsonst der Frauenflüsterer aus Soest und das sind natürlich Dinge, die ich dann einfach für mein Buch verwenden konnte.
Wenn das einer ist,
schamlos mir zu eigen gemacht habe.
Ist klar, wenn hier einer der Frauenflüsterer ist, dann bestimmt nicht ich, aber ich habe in deinem Buch ja auch Dinge lesen dürfen und ich habe es gelesen, ich habe es von Anfang bis Ende gelesen, die mir wirklich völlig fremd waren. Also zum Beispiel dieses fast schon libidöse Verhältnis zum Ball.
Ja.
Da muss ich sagen, Respekt, wie man so etwas schreiben kann über Seiten, das war mir völlig fremd.
Ja, ja, aber das ist einfach, das stimmt. Also diese amoröse Beziehung zum Fußball oder zum Ball an sich, das ist einfach das... Das hat man dann doch, konnte man gut rauslesen, ja, das stimmt schon.
Bekommst du denn auch, das muss ich mal wirklich ganz uneigennützig fragen, Dankeschreiben von Frauen, die sagen, ja, jetzt verstehe ich meinen Mann tatsächlich besser?
Gab's tatsächlich schon, ja, es gab schon Dankeschreiben und erstaunlich wenig negative Kritik. Ich habe eine Kritik jetzt bei Amazon gelesen, da ging es dann halt um die falsche Verwendung von Kommata und von Dingen, die sprachlich nicht ganz korrekt sind, wie Begrifflichkeiten, wie Sinn machen und so.
Aber und der Mann hatte absolut recht, der das geschrieben hat.
Absolut recht, aber dieser passionierte Germanist hat dann aber wiederum den Begriff Loser mit 2 O geschrieben, woran man gemerkt hat, dass er dann sich offensichtlich zu sehr nur mit der eigenen Sprache beschäftigt hat.
Er war eben nicht Anglist, der war eben nur Germanist.
Ja. Na, er hat da über den Tellerrand nicht so richtig drüber blicken können.
Ja, wenn man sich die Grammatik in deinem Buch anguckt, man glaubt manchmal nicht, dass du auch auf dem Adalbert-Stifter-Gymnasium in Castrop-Rauxel warst.
War er?
Man sollte es nicht fassen, ne?
Ja.
Unglaublich. Wie ist das eigentlich, Micky, wenn ihr so unter euch Humorarbeitern mal privat zusammensitzt?
Ja.
Womöglich dann auch noch einer eurer Stars dabei, so wie Atze. Ist das dann sowas wie Weltmeisterschaft der Schenkelklopfer, also der lustigste Abend, den man sich überhaupt vorstellen kann? Oder genießt es dann einfach bei einer Kanne Bier und einem Pülücken Ramazzotti zusammenzusitzen und mal gar nichts zu sagen?
Also ich glaube, weder das eine noch das andere. Also lustig ist es auf jeden Fall mitunter, aber es werden auch ganz nebenbei die ganz großen Themen der Welt diskutiert. Ja.
Und, Eva Herrmann zum Beispiel.
Ja gut, Eva Herrmann. Ich habe ja schon gerade gesagt, wenn einer Eva Herrmann sucht, die steht im Garten und wartet auf die apokalyptischen Reiter. Die hat ja an diesem Wochenende nochmal sehr eindrucksvoll belegt, wie fertig sie wirklich ist.
Wir sprachen da gerade drüber, ja.
Ja, fantastisch, oder? Also,
ja, also ich find's
jetzt
toll.
Bei dem einsetzenden Regen, die steht gerade da und zimmert sich eine Arche zusammen.
Sag mal,
unglaublich.
Ich glaube, die Hörer wollen ja ein bisschen Mehrwert haben aus solchen Diskussionen und ich würde gerne mal erzählen, wie so ein Treffen abläuft.
Bitte, gerne, bitte.
Ja, klar. Wir waren ja mal gemeinsam auf Mallorca. Auf einem Segelboot, um dort tatsächlich Programme zu schreiben oder über Programme nachzudenken, wo dann dein Cousin,
ja,
also mein
deiner,
Cousin,
ja,
mein Cousin,
der Cousin des Bestimmers hier, also wo Micky seekrank wurde.
Ach.
Ja.
So richtig mit Tüten und über der Reling und alles.
Wo ich richtig schlecht wurde und ich die wirklich hanebüchene Idee hatte, und das spricht vor allen Dingen dafür, wie glaubwürdig ich sein kann, in manchen Situationen gesagt habe, du musst dich an einem Tau hinter dem Boot herziehen lassen, da geht die Seekrankheit weg. Und dein Cousin, Micky Beisenherz, glaubte mir so sehr, dass er es gemacht hat. Und wir haben ihn dann an einem Tau hinter unserem Segelboot hergezogen, was doch nicht die Pointe ist. Die Pointe kam exakt eine Woche später.
Was ich vorher gerne wissen möchte, gibt es da Fotos oder Filmaufnahmen?
Leider nicht. Auf jeden Fall haben wir ihn dann eine Zeit lang an einem Tau hängen, was auch für seine Oberarme spricht, weil er hat es echt ausgehalten, hinter dem Segelboot hergezogen. Und die Pointe kam eine Woche, nachdem wir zu Hause waren. Da titelte der Spiegel High Alarm vor Mallorca. Und ich hatte die ganze Zeit dieses wunderbare Bild im Kopf, dass wir den wahrscheinlich muskulösesten Köder Westeuropas hinter dem Boot hergezogen haben.
Das Schlimme an der ganzen Sache ist, dieser Trick, dieser vermeintliche, hat sogar funktioniert.
Ja.
Also ich verlor die Seekrankheit sehr schnell. Insofern, nein.
Ich glaube, man nennt sowas Homöopathie oder auch Placebo-Effekt.
Ja, genau, der Placebo-Effekt, nein.
Ich glaube, in dem Moment, wo du dich auf das Wesentliche konzentrieren musst, nämlich das Festhalten eines Taus, hast du gar keine Zeit mehr an sowas wie Seekrankheit zu denken.
Aber ihr hattet in dem Moment schon einkalkuliert, dass ihr möglicherweise die nächsten Programme alleine weiterschreiben müsst, oder?
Ja, das ist meine Form, Konkurrenz zu beseitigen.
Genau, das ist eigentlich
relativ... Dieser Scheißhai hat ja nicht zugebissen.
Das ist eigentlich relativ clever.
Ja.
Auf die Art und Weise bist du doch Eva Herrmann losgeworden. Du hast ihr das doch eingeredet. Du hast gesagt, pass auf, Eva, hier, diese Geschichte da mit dem Mutterkreuz und so, da sitze ich mal in so eine Sendung. Ich glaube, der Kerner ist ein ganz guter dafür.
Also ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, Eva Herrmann sollte man unbedingt an einem Tau hinterherziehen, aber nicht im Wasser.
Nein.
Lassen wir das jetzt mal einfach so stehen. Micky, ich danke dir, dass du Zeit für uns hattest.
Ja, also für diesen außergewöhnlich feinen, lustigen und intelligenten Menschen, da opfere ich doch gerne Zeit, die ich sonst in der Kantine verbringen würde.
Du meintest jetzt mich und freust dich, dass Michael Galtenberg auch hier ist.
Ja, ist schön, dass er auch da ist.
Micky, danke dir, bis bald.
Ja, bitte, sehr gerne.
Ciao.
Tschüss. Wer tut das schon? Clouseau. Ich stehe nicht gern im Stau. Nein, der Titel hieß Mitnehmen. Ist schön, dass es solche deutsche, kreative, junge, bunte Musik gibt, ne?
Absolut. Ich stehe ja sehr auf deutsche Musik, wenn sie nicht ansatzweise Cindy Baird-mäßig gefärbt ist.
Immer wieder sonntags? Ja.
Genau.
Du bist Comedy-Autor. Wir haben das gerade durchaus wahrgenommen im Gespräch mit deinem Kollegen.
Der ist ja noch viel mehr Comedy-Autor.
Woran erkenne ich denn eine Pointe von Michael Gantenberg?
Das ist eine Frage, die ich bei aller Spontanität nicht beantworten kann. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hast du eine Idee?
Also, nee.
Es wäre schön, wenn ich wüsste, das ist sowas. Ich glaube, ich habe, was heißt Pointe? Ich habe einen großen
Spaß an Wortwitzen, an Dingen, die mit Sprache ein bisschen mehr tun, als nur so ganz platt am Ende rüberkommen mit ja der Hammerpointe oder wem auch immer, mit schönen Bildern. Da habe ich Spaß dran. Wenn man vielleicht da etwas dran festmachen kann, was im besten Sinne Gantenbergscher Humor ist, dann vielleicht Wortwitz, ja.
So das intelligente Wortspiel.
Ach ja, intelligent weiß ich gar nicht. Wortspiel, sagen wir mal so. Ich will mich ja hier nicht selber beweihräuchern.
Magst du Tom Astor?
Der macht mir schon ein bisschen zu viel. Also okay. Das ist für mich ein Overkill. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich 10 Minuten von dem gehört habe, habe ich für die nächsten 90 Minuten genug.
Du schreibst ja für ganz viele Comedians, die dann auch mit deinen Pointen auf der Bühne vor der Kamera stehen. Muss eine Pointe für Atze Schröder anders sein, anders aufgebaut sein als jetzt beispielsweise für Gabi Köster?
Ja, ganz anders. Also Atze setzt schon auf den Humor, der brachial ist. Also sowas wie, wo der Frosch die Locken hat. Das ist etwas, was Gabi Köster wahrscheinlich auch erzählen würde, aber was andere Comedians nicht in den Mund nehmen. Ich hatte mal eine Erfahrung während einer Preisverleihung, wo ich die verschiedenen Laudatios, ist der Plural von Laudatio, Laudatios?
Die verschiedenen also Lobeshymnen.
Verschiedene Lobeshymnen schreiben musste und da hat ein sehr, sehr bekannter Comedian gesagt, also diesen Gag, den kannst du Atze Schröder verkaufen, das mache ich nicht. Da wusste ich, alles klar, dann gibt es wahrscheinlich auch so eine typische Atze Schröder-Pointe, die man dann den intellektuellen Kabarettisten nicht anbieten darf, aber für mich ist es eigentlich eher sekundär, aber ich weiß schon genau, was ich wem anbieten kann und was nicht.
Gibt es Typen, für die du auf gar keinen Fall arbeiten würdest?
Ja. Mario Barth.
Ich hatte jetzt erwartet, dass dieser Name kommt.
Ja?
Woran liegt's?
Ich finde Mario Barth in der Tat inhaltsfrei, also komplett inhaltsfrei, weil die ständige Wiederholung von Situationen ist ja noch keine Geschichte. Ich weiß, dass er ein sehr professioneller Performer ist, jemand, der tatsächlich wahnsinnig gut über die Bühne geht und dann 30 Mal hintereinander sagen, kennt er. Ich meine, wenn ich das schreibe, würde ich nicht darüber lachen. Wenn er das macht, lachen 70.000 Menschen in irgendwelchen Stadien. Aber dazu kommt eine menschliche Komponente. Ich weiß, dass Mario Barth jemand ist, der ganz offensichtlich vergessen hat, woher er kommt. Und das sind Dinge, die ich einfach nicht trennen kann. Also ich kann auf der einen Seite nicht trennen zwischen einer Bühnenfigur und einer realen Figur. Und wenn ich weiß, dass diese reale Figur Dinge tut, die man nicht tun sollte, dann möchte ich auch mit der Bühnenfigur nichts zu tun haben. Und deshalb ist der Name Mario Barth ein Name, der mir sehr, sehr schnell über die Lippen huscht, wenn es darum geht, für wen ich nicht arbeiten möchte.
Wenn man sich anguckt, mit wem du sonst noch gearbeitet hast, eben Atze Schröder zum Beispiel, Harpe Kerkeling, Marile Milovic, das sind alles Humorarbeiter der allerersten Garde, die im realen Leben wie sind? Wenn du sagst, Mario Barth ist auch im realen Leben nicht gerade so der angenehmste Charakter?
Also wenn man jetzt wirklich so einen Umkehrschluss herstellen möchte, dann liegt es natürlich auf der Hand zu sagen, dass die anderen völlig normal sind. Die haben auch alle ihre Macken. Aber ich weiß, dass ich mit jedem einzelnen von den gerade genannten auch noch einen Kölsch trinken kann, ohne das Problem zu haben, mir Gedanken über Fluchtwege machen zu müssen. Die sind alle völlig okay und geerdet.
Wie ist das denn für dich, wenn Comedians mit deinen Pointen auf der Bühne stehen, dafür richtig Lacher kassieren, richtig Applaus kassieren und natürlich auch ein bisschen Geld? Könntest du dir dann vorstellen oder denkst du dann manchmal, würde ich ja schon auch gerne selber rüberbringen auf der Bühne oder weißt du genau, das ist nicht mein Ding, das können die noch besser und dann schreibe ich es denen lieber und habe dafür auch meinen Spaß?
Es ist in der Tat so, dass wenn etwas funktioniert auf einer Bühne, ich natürlich da sitze und denke, boah, toll, hat funktioniert. Das ist wahrscheinlich das gleiche Gefühl, was jemand hat, der ein Schiff zusammenbaut, was dann am Ende des Tages auch schwimmen kann. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es natürlich auch Pointen gibt, die ich geschrieben habe, die überhaupt nicht funktionieren. Und da ist man dann in dem Moment sehr, sehr glücklich, nicht selber auf der Bühne gestanden zu haben.
Kannst du dich an eine erinnern?
An eine konkrete Pointe nicht, aber an Fehlversuche von Interpretationen, wo ich dann in meinem privaten Wohnzimmer-Ambiente saß und dachte, meine Fresse, wenn sie den Autor jemals finden, der das geschrieben hat, dann ist der tot.
Michael Gantenberg, völlig lebendig zu Gast heute im Eldoradio Gesprächsstoff. Das war auch so ein Wunschtitel von dir, Morrissey. I'm throwing my arms around Paris, beziehungsweise Morrissey war ein Wunschinterpret von dir.
Ja,
was gefällt dir an dem?
Ach, diese Melancholie, diese Gedanken über das Leben und den Tod und das, was dazwischen ist, das mag ich einfach sehr. Und dieses Destruktive in der Liebe, das mochte ich bei Morrissey auch sehr. Aber auch schon bei The Smith.
Jetzt hören wir nochmal was aus deiner Feder. oder mit aus deiner Feder. Ich habe nämlich zu Hause noch zwei CDs gefunden, auf denen du mit zwei Autorenkollegen, wie ich fand, absolut großartig 45 Folgen Comedy gemacht hast. Zusammen mit Peter Freiberg und Thomas Koch. Mit denen hast du ja auch den Grimme-Preis für Ritas Welt bekommen.
Ganz genau.
Von Gabi Köster. Die Serie hieß Vom Winde verwirrt. 45 Folgen, 9 Wochen lang. Jeden Freitag, glaube ich, kurz vor 12 bei WDR 2. Wir hören uns mal einfach eine Folge mitten raus aus der Serie an. Daher stammt übrigens auch diese Figur Bud Rettler, die wir eben bei den Knackpunkten schon hatten.
Vom Winde verwirrt, Folge 10, in den Klauen der Beklauten. Bud! Scarface!
Bud Rettler hat herausgefunden, dass Scarface O'Hara bei 3 Kindern doch mindestens einmal mit ihrem zeitweiligen Ehemann geschlafen haben könnte, da sie sich an den Ablauf einer bestimmten Nacht nicht genau erinnert. Er ist sehr enttäuscht darüber und sucht sich einen Job in der Heavy-Metal-Szene von Erkelenz. Scarface sucht ihn überall und gelangt schließlich an den Rand der Verzweiflung und der Stadt, wo Bud auf dem Schrottplatz versucht zu vergessen, was ihm zwischen all dem rostigen Eisen auch gelingt.
Wo habe ich nur den verdammten Ansaugstutzen hingetan?
Und wie immer hat Martin Sankt, der Besitzer des Schrottplatzes, ein paar tröstende Worte für Bud.
Bier, Fußball, Straps, Gehaltserhöhung, nee, das nicht. Wochenende, Weiber.
Danke, Martin. Das sind erstmal genug tröstende Worte im Moment. Sie wissen ja, ich will vergessen.
Ach ja, habe ich ganz vergessen. Dann wollte ich natürlich auch nicht mit der Lady sprechen, die draußen steht.
Ist sie hübsch?
Oh ja.
Riecht sie etwa nach Eau de Katastrophe von Laberfeld?
Jawohl, genau, danach riecht sie.
Hat sie ein Muttermal im linken Nasenloch?
Moment. Ja, tatsächlich.
Dann schicken Sie sie weg. Ich will sie vergessen.
Doch genau in diesem Moment tiefsten Vergessens steht Scarface schon vor ihm. Sie will etwas sagen, aber es kommt nur ein Stammeln über ihre aufgeworfenen Lippen.
Was soll das heißen, verdammt?
Oh, Bud, das ist ja die Härte.
Ja, da staunst du was. Ich arbeite hart und davon bekomme ich überall harte Muskeln.
Du arbeitest damit?
Pizza, Fußball, Bier, Currywurst.
Danke, Martin. Ich brauche jetzt keinen Trost mehr.
Du solltest dunkles Vollkornbrot essen.
Ich sagte Trost, nicht Toast.
Oh, und so erheben wir unser Glas.
Martin, bitte.
Das sieht so hart aus. Heirate mich, Bud Rettler.
Aber Scarface, wir haben doch schon mal geheiratet. Heiratet.
Ja und? Du hast ja wohl auch schon mehr als einmal Bratwurst gegessen.
Recht hat sie, die gute Scarface. Wird Bud Rettler sich breitschlagen lassen, vor den Traualtar zu treten und wird er sich dafür Schuhe mit Stahlkappe überziehen? Was tun all die verzweifelten Frauen und Männer, die sich Chancen ausgerechnet haben, unsere beiden Serienhelden selbst eines Tages zu heiraten?
Bier, Fußball, Straps,
Danke, Rollbox. Martin, aber es ist ja noch nicht so weit. Verpassen Sie nicht einen der ultimativen Höhepunkte unserer gigantischen Schicksalsserie.
Vom Winde verwirrt!
Der da heißt...
Die Hochzeit der Niedertracht! Montag um die gleiche Zeit hier im selben Radio!
Das wollte ich sagen.
Autsch. Einfach alles wörtlich nehmen, rumspinnen und ganz viel Spaß haben?
Ja, ich glaube, genau so kann man das Konzept beschreiben. Das war's. Und jetzt fällt mir auch auf, dass ich am Anfang wirklich was Falsches gesagt habe, denn Bud Rettler hattest du gesagt und nicht Red Butler. Und ich habe, glaube ich, Red Butler gemeint. Aber es war
die überschätzte Figur der Filmgeschichte.
Richtig, genau. Und der Buchgeschichte, um genau zu sagen.
Bud Rettler und Scarface O'Hara, eure Helden hier. Wie habt ihr Heinz Rühmann dazu gekriegt, den Schrottplatzbesitzer zu sprechen?
Ach, das ist der wunderbare Peter Freiberg, der das wirklich alles wahnsinnig gut kann. Und ich immer noch der Meinung bin, dass das Fernsehen gut beraten wäre, ihn nochmal in dieser Form mehr zu entdecken und deutlicher zu entdecken und vor allen Dingen zu benutzen.
Inwiefern zu benutzen?
Weil er einfach ein großartiger Performer ist. Ich habe ihn damals, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich von einem Fan sein sprach, als er noch bei den Conditos war. Das war irgendwie 1800 so und so in Dortmund. Da war ich schon jemand, der sagte, mein Gott, der kann wirklich gut performen und hat intelligente Texte, hat eine geile Bühnenshow, ist einfach ein Typ. Als ich ihn dann später kennenlernte, wurde aus dem Fan ein Kollege und ein Kollege, der noch mehr von seinen Talenten mitbekam und eines dieser Talente ist, dass er einfach auch ein fantastischer Sprecher und Schauspieler ist.
Ihr habt ja gemeinsam den Grimme-Preis gekriegt für Ritas Welt. Was bedeutet so ein Preis? Erstmal für dich persönlich und dann auch für die Karriere, fürs angefragt werden von anderen. Kommen dann plötzlich mehr Angebote, weil sie alle jetzt Texte vom Grimme-Preis-Trio haben wollen? Wie ist das?
Es ist einfach so, der Grimme-Preis ist wie ein Adelstitel. Den kann man, glaube ich, nur verlieren, indem man Dinge tut, die, was weiß ich, in der Odenwaldschule passieren.
Oder man sagt, ich nehme den Preis nicht an.
Oder so,
genau. Das wird man beim Grimme-Preis wahrscheinlich nicht tun.
Nee, so doof kann doch kein Mensch sein. Also jedenfalls für mich war es in der Tat etwas, was mich verfolgt wie ein Titel. Es gibt ja keinen Zeitungsausschnitt, der nicht anfängt mit der Grimme-Preisträger. Am Anfang dachte ich, mein Gott, ja, so wichtig ist es auch nicht. Aber mittlerweile gehört er fast dazu wie ein zweiter Vorname. Und er tut auch
Michael
nicht
Michael G. Gantenberg.
Ja, ja, ach, super, genau. Michael Grimme-Preisträger Gantenberg. Vielleicht auch willkommen. Dieser Preis tut schon sehr gut, weil er die Reputation nachhaltig konserviert und den Menschen das Gefühl gibt, egal wofür man hat ihn bekommen mit einem ja fast schon generellen Anspruch, dass dahinter immer was Gutes steckt. Und das verdanke ich ihm.
Michael Gantenberg zu Gast im Eldoradio-Gesprächsstoff. Du hast dich eben mit Miki ja über die Faszination Ball unterhalten. Das klang so ein bisschen so, als könntest du damit nicht so wirklich was anfangen, aber Fußball dann doch schon, ne?
Ja, total. Ich bin bekennender Borussia-Fan und
was möchtest du trinken?
Du auch, ja, das ist gut. Und sorge eigentlich in jedem Buch dafür, dass eine andere Mannschaft nicht gut aber wegkommt. Und das ist so.
Jetzt überlege ich gerade, inzwischen allen Wolken?
Taucht einmal Gelsenkirchen auf.
Okay.
Das habe ich sogar gesagt.
Stimmt, bei diesem Ehepaar aus dem Ruhrpott, ne?
Die oder? Kommen aus Dortmund.
Die ja, aber sagen die nicht irgendwas ja, Fieses gegen
genau,
Gelsenkirchen?
Genau, ja, das wollen wir jetzt mal nicht verraten, weil das muss man ja nachlesen.
Ja, ja, natürlich. In Zwischen allen Wolken übrigens im Scherzverlag erschienen, einer der Fischer-Verlage. Ja, von Michael Gantenberg.
Genau.
Gibt es in jedem guten Buchhandel. Genau. Du bist ja nicht nur Autor, du bist oder warst auch Fernsehmoderator.
Mhm.
Extra 3, die Satire-Sendung im deutschen Fernsehen, glaube ich, nach Zack. Würde ich jetzt mal sagen. Die hält sich aber länger. Extra 3 hast du gemacht. Lustfaktor 10, eine Spielshow vor Jahren im WDR-Fernsehen. Westart sogar moderiert, das Kulturmagazin. Holly Münd, die große
unvergessen
Publikumssendung aus Köln-Bocklemünd. Die Liste ist sehr bunt.
Mhm.
Wie kommt es, dass es so eine bunte Liste ist, die dich in keine Richtung irgendwie so einordnet, in keine Schublade? Waren das Dinge, die einfach auf dich zugekommen sind, wo du gedacht hast, jo, probiere ich?
Ja, also ganz genau. Da fehlt ja noch in der Aufzählung noch das legendäre Big Bang. Das war eine wirklich unfassbar intellektuelle Herausforderung. Immer 10 Minuten.
Das war die Sendung im Nachtprogramm bei 9 Live, ne?
Ja, so ungefähr. Du, die, nicht wesentlich niveauvoller, weil sie lief 10 Minuten vor der Tagesschau im westdeutschen Werbefernsehen. Und ich musste so begnadete Fragen stellen, wie heißt die Hauptstadt von Frankreich, Paris oder Brüssel? Und dafür konnte man dann irgendwie was gewinnen.
Dafür kriegt man beim Privatfernsehen heute 5.000 Euro, wenn man während der Werbung anruft.
Richtig,
ne?
Ganz genau. Die Sendung habe ich auch gemacht, aber auch, weil ich dachte, komm, immerhin Gesicht im Fernseher und bekommst auch Geld dafür. Aber es gibt manche Sachen, die sollte man nicht tun. Und in der Regel waren diese Angebote immer so ein bisschen irgendwann auf dem Schreibtisch. Und ich habe mir dann überlegt, soll ich es nicht? Und dann habe ich es meistens gemacht. Aber ich hätte auch gerne ein paar andere Sachen gemacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Extra 3, das kam schon am ehesten dem entgegen, was ich am liebsten machen wollte. Also Satire mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, das ist auch so der Hafen, wo ich hingehört habe und vielleicht auch mal hingehöre, keine Ahnung. Währenddessen andere Sendungen, glaube ich, von Menschen besser gemacht wurden und werden, als ich es jemals hätte machen können.
Du hast für beide Systeme gearbeitet, für die öffentlich-rechtlichen lange, jetzt für die privaten lange. Gibt es so irgendwie für dich was, wo du sagst, da schlägt mein Herz für, das ist so meine Heimat, oder sind es beides Systeme, die sind Geldgeber, die sind Arbeitgeber, für die arbeitet man eben?
Ja, letzteres natürlich. Also es sind beides in der Tat potente Geldgeber. Aber wenn man die Herzensfrage stellt, dann ist es in der Tat so, dass ich, glaube ich, von oben bis unten öffentlich-rechtlich bin. Und da wahrscheinlich am meisten immer noch WDR.
Woran merkst du das?
Ich merke, dass ich bei bestimmten Programmentscheidungen und auch bei Programmfarben am ehesten da zu der Situation gelange, wo ich sage, das möchte ich auch selber sehen.
Wenn ich als Konsument mich betrachte, dann habe ich die Fernbedienung quasi in der Hand, sobald 16 Uhr ist und ich sehe Menschen, die sich von dicken Frauen die Häuser einrichten lassen oder ihre Mütter gegenseitig tauschen oder im Jugendarrest die vollgedröhnte Tochter nach Hause holen wollen und dann immer sage, oh mein Gott, das ist überhaupt nicht das Fernsehen, was ich machen will. Es gibt natürlich auch bei den Öffentlich-Rechtlichen ein paar echte Erbsünden, die da begangen wurden in dem hoffnungslosen Versuch, andere erfolgreiche Formate zu kopieren. Aber unterm Strich sage ich, hört sich jetzt wirklich an wie in einer gigantischen Schleimspur unterwegs, zahle ich immer noch gerne Gebühren und ich weiß wofür. Und wenn man das nicht tun sollte, dann würde uns etwas fehlen, was wir ein paar Wochen danach sehr, sehr vermissen müssten.
Sag mir mal drei Sendungen, wo du sagst, die sind für mich Pflichtprogramm. Die gucke ich einfach.
Immer noch die Kulturzeit. Ich bin einer von
Dreisat.
Den Dreisat, der sehr gerne. Ich sehe immer noch gerne die Tagesschau. Hoffe, dass irgendwann der Versprechensansatz aus den Tagesthemen, ein Programm zu machen, was ich jeden Tag sehen möchte, ernst wird. Ich gucke die Tagesthemen immer noch mit einer latenten Enttäuschung, weil ich glaube, dass da Innovationen nötig wären. Habe ich jetzt schon drei?
Beantwortest du also gerade die Frage, diese Gewissensfrage Tagesthemen oder Heute-Journal eher mit Heute-Journal?
Es ist traurig, aber wahr. Und bis auf diese unfassbar lange Rodelbahn, die Heute-Journal-Innendesigner da eingerichtet haben, gucke ich mir das Heute-Journal ja doch lieber an als die Tagesthemen.
Diese Rodelbahn ist doch die Mutter von dem Tisch, der bei der Aktuellen Stunde steht, ne?
Das hast du gesagt. Ja, wahrscheinlich.
Das war aber erst die zweite Sendung. Kulturzeit, Tagesthemen und?
Die ich immer gucke, genau. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, da muss ich ein wenig überlegen. Dann gucke ich schon ganz gerne auch mal Fiction-Formate und die finden dann zurzeit dann doch wiederum eher, nee, Quatsch. Es gibt, wie konnte ich das vergessen? Es gibt ein Ritual, es ist immer Sonntag 20.15 Uhr, Tatort, egal wer mitspielt. 50% der Tatorte rege ich mich drüber auf, 50% finde ich fantastisch, aber 100% bin ich dabei.
Andrea Sawatzki?
Fand ich großartig, ein echtes Experiment, weil es weit entfernt war von den üblichen Tatortstrukturen, wir finden mal einen Mörder, sondern wo es eher darum ging, eine Innensicht der Menschen zu finden. Das fand ich fantastisch gelöst, also auch im Zusammenspiel mit dem Jörg Schütte auf. Aber es gibt einige andere Tatorte, die finde ich gnadenlos schlecht. Also wirklich unfassbar schlecht.
Nenn einen.
Muss ich jetzt, ne? Mhm. Zurzeit finde ich die Bremer grandios daneben, weil die es nicht mehr schaffen, normale Geschichten zu erzählen. Also Bremen tut es nicht mehr unter Al-Qaida und Aliens. Mhm. Das finde ich einen drüber.
Ausreden.
Damit geht der Gesprächsstoff bei Eldoradio immer zu Ende. Mit, jetzt nicht mit Ausreden, sondern mit dem Ausreden. Denn jetzt darf unser Gast, heute Michael Gantenberg, nochmal alles das sagen, was ihm offen geblieben ist, was er jetzt noch loswerden wollte, was ich jetzt noch nicht gefragt habe. Ich halte mich jetzt raus. Du hast das Wort.
Das ist ja interessant. Was ich noch nicht gefragt wurde, was ich noch unbedingt machen will, das wurde ich nicht gefragt. Kann ich aber schnell beantworten. Also Michael, was möchtest du unbedingt noch machen? Ja, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ah ja, fällt mir gerade was ein. Ich habe ja einen Kinofilm gemacht, der wahnsinnig gefloppt ist, also richtig gefloppt. Und das ist eine Narbe, die ich unbedingt nur wegmachen möchte und werde, wenn alles gut geht, 2011 auch einen neuen Kinofilm machen, also schreiben und hoffe, dass der dann diesen Flop endlich aus der Biografie verjagt. Aber ansonsten habe ich das Gefühl gehabt, hier wirklich in allen Bereichen einmal zumindest angestochen worden zu sein und kann nur sagen, Kompliment.
Danke fürs Hiersein.
Ich fühle mich ausgeredet.
Sehr schön.
Darf man das überhaupt so sagen? Ausgeredet?
Ich würde das nicht ausreden.
Ja, aber ich finde ausgeredet sein auch schön.
Wenn der Kinofilm dann irgendwann in die Kinos kommt und du auf Promotour bist, spätestens dann sprechen wir uns hier wieder.
Definitiv.
Michael Gantenberg, ganz herzlichen Dank für die 2 Stunden im Eldoradio Gesprächsstoff. Und das war er für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich bin Christian Beisenherz. Herzlichen Dank fürs Zuhören.